Lisa, sag mal, nimmst du eigentlich die Pille?
Nee, auf keinen Fall. Schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich würde es auch nie wieder tun.
Warum? Das erzählen wir dann später. Und wir haben eine super tolle Neuerung heute in unserem Podcast und auf die wir uns sehr freuen. Und ja, mehr gleich.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Lisa Susuhan und Ute Möller.
Ja, herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, unserem Feminismus-Podcast. Wir haben zwei Veränderungen, über die ich mich einerseits sehr freue, andererseits auch natürlich mit einem weinenden Auge betrachtet. Die erste Veränderung ist durchweg positiv, und zwar haben wir den Anbieter gewechselt. Wir sind zu Podigy gegangen, einem deutschen Anbieter, der sich auf Podcasts spezialisiert hat. Und darüber sind wir sehr glücklich, weil es uns technisch viele gute Neuerungen bringt. Unter anderem sind wir jetzt einzeln abonnierbar. Vorher konnte man nur alle Podcasts der Nürnberger Nachrichten im Paket abonnieren. Und das war ja nicht so ganz komfortabel wie jetzt, wo ihr wirklich über Spotify oder iTunes jeden Podcast einzeln abonnieren könnt. Also, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf Spotify oder iTunes uns sucht unter MWD oder Feminismus Podcast oder Nürnberger Nachrichten oder nordbayern.de, da findet ihr uns und dann könnt ihr uns abonnieren. Wir freuen uns auch, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Ja. Und ja, die weitere Veränderung ist...
Eigentlich müsste ich das sagen, Lisa.
Ach so, genau.
Eigentlich schon, weil ich schon sehr traurig bin. Mhm. Ja. Weil du gehst ja in ein Sabbatical, du bist eigentlich schon in deinem Sabbatical. Mhm. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du in dem Jahr vorhast. Aber ja, definitiv wirst du nur noch diesen und einen weiteren Podcast hier machen und dann einfach auf Reisen sein, oder?
Genau, ich werde 3 Monate auf Reisen sein. Hauptsächlich hat das wieder mit Yoga zu tun und Meditation. Also ich gehe so ein bisschen auf einen Selbstfindungstrip und den Sommer werde ich in Berlin verbringen und im Herbst und Winter werde ich wahrscheinlich wieder auf Reisen gehen. Aber ich möchte gar nicht so viele Pläne machen, weil ich möchte vor allem Stress reduzieren und ja, deswegen will ich auch gar nicht alles so durchgeplant haben. Und ich bin auch traurig. So ist es
das
nicht.
Will ich
Der hoffen. Podcast ist mir sehr ans Herz gewachsen. Aber ich bin sehr, sehr froh über unsere Kollegin Franziska Wagenknecht, die den Podcast übernimmt. Franziska ist auch heute hier. Hallo.
Hallo.
Franziska, es ist mir eine Riesenehre, dass du übernimmst. Ich bin so froh,
Danke.
Dass du dich dazu bereit erklärt hast, weil du bist echt eine super coole Kollegin und eine tolle Frau.
Da werde ich jetzt gleich.
Franziska Wagenknecht ist 33, arbeitet seit 2012 in unserem Verlag, ist jetzt Produktmanagerin, ja, für die digitalen Produkte in unserem Haus. Und ja, sie ist bekennende Feministin, hat sämtliche Standardwerke der feministischen Literatur gelesen, was mir sehr wichtig ist. Und sie hat einen Sohn, der jetzt gerade 1 Jahr alt geworden ist. Und was mich besonders beeindruckt, Franzi, ist, wie du die ganze Sache mit der Elternzeit und dem Vollzeitarbeiten, Teilzeitarbeit etc. mit deinem Freund geregelt hast. Magst du es mal kurz erzählen?
Ja, als ich wusste quasi, dass ich schwanger bin, wusste ich, oh Gott, jetzt kommt unweigerlich irgendwann die Elternzeit auf mich zu. Und natürlich freut man sich total, man möchte ja auch bei seinem Kind sein. Und gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, das ist jetzt der totale Karrierebreak und das ist jetzt... ich bin dann raus aus dem Beruf und das wollte ich einerseits nicht und andererseits finde ich, dass es total wichtig ist, dass Väter und Mütter gleichermaßen für ihr Kind da sind. Deshalb habe ich mit meinem Freund, das war ein bisschen ein Kampf, nein, Kampf kann man nicht sagen, war kein Kampf, aber es hat ihn, glaube ich, auch kurz überrascht. Auf jeden Fall haben wir ausgemacht, dass wir uns die Elternzeit teilen. Nahezu halbe halbe. Ich habe ein bisschen länger gemacht, weil man ja nach der Geburt sich auch ein bisschen erholen muss und ich habe gestillt oder ich still immer noch eigentlich und da erfordert es schon ein bisschen Präsenz von der Mutter und wir haben uns das aber aufgeteilt und er war jetzt die letzten 5 Monate in Elternzeit und ich war in der Arbeit und es war eigentlich ganz lustig, weil die Kollegen, die mich dann auf dem Gang getroffen haben oder auch Bekannte, die ich getroffen habe, immer gesagt haben, ah ja und du arbeitest jetzt wieder und Teilzeit, oder? Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt 40 Stunden. Ja, du machst 40 Stunden und was machst du mit deinem Kind? Ja, das ist zu Hause bei seinem Vater. Und regelmäßig sind die Leute aus allen Wolken gefallen oder ihm blieb der Mund offen, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass das die Möglichkeit besteht, dass ein Vater in Vollzeit zu Hause ist und eine Mutter in Vollzeit arbeiten geht. Die Leute haben auch, wenn sie dann gewusst haben, ich arbeite wieder, der erste Gedanke war dann, und das Kind ist dann jetzt in der Krippe. Ich habe mir gesagt, nee, der ist zu Hause bei seinem Vater. Ja, und wir haben uns das so aufgeteilt und es war eine sehr gute Entscheidung, würde ich sagen.
Nach der Elternzeit, wie macht ihr es dann?
Wir sind jetzt gerade beide wieder am Arbeiten. Also beide haben jetzt 25 Stunden für die nächsten 4 Monate und das Kind kommt jetzt in die Krippe. Und dann werden wir beide Vollzeit wieder arbeiten und das Kind wird in die Kinderkrippe gehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin das jetzt nicht anders gewohnt. Also meine Mutter hat auch immer gearbeitet. Wir waren auch in der Kinderkrippe, im Kindergarten, in der Vorschule, bei der Tagesmutter. Ich kenne das nicht anders und ich finde es auch ein ganz gutes Konzept.
Also ich freue mich auch sehr, Franzi, dass wir das dann eigentlich ja ab sofort zu dritt oder dann zu zweit zusammen machen und finde deinen Weg super. Ich finde es einerseits schade, dass man noch sagen muss, der Weg ist super, weil ich finde, dass es längst soweit sein müsste, dass jeder für sich entscheidet, wie er die Kinderbetreuung macht. Aber ich denke, durch solche Vorbilder, wie du es eines bist, kriegen Frauen oder überhaupt Paare Mut, neu zu denken. Das finde ich super.
Ja, ich finde es auch gut.
Ja, kommen wir zu unserem Thema. Es ist ein Herzensthema von mir. Ich habe mir das für einen der letzten Podcast-Folgen, die ich noch mit euch bestreite, gewünscht. Und zwar geht es um die Antibabypille. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es unsere Gesellschaft stark beeinflusst hat und immer noch tut seit den 60er Jahren. In den 60er Jahren galt ja die Antibabypille als absolute Befreiung. Aber inzwischen ist es so, dass immer mehr Frauen sich künstliche Hormone nicht mehr antun wollen. Es gibt immer mehr Artikel über die schlimmen Nebenwirkungen der Pille. Es gibt immer viel mehr Bewusstsein jetzt für die Nebenwirkungen. Und ja, also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich die Pille mit Ende 20 abgesetzt habe, weil ich Single war und einfach mal wissen wollte, wie es eigentlich so ohne Hormone ist. Und dann gemerkt habe, dass es mir ohne Hormone viel, viel besser ging. Ich war vorher, also einmal im Monat habe ich ohne Grund geweint, zyklusbedingt. Und ich war sowieso im Allgemeinen meiner Meinung nach emotionaler oder sagen wir sensibler, angreifbarer, weinerlicher, also nahe am Wasser gebaut. Und als ich die Pille abgesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht mehr weine. Und ich habe auch seitdem sehr wenig geweint. Also ich kann es vielleicht in einer Hand abzählen, wie oft ich, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, vor wirklich jetzt schon fast 10 Jahren geweint habe. Also ich bin wirklich viel, viel tougher geworden. Ich weiß, dass es nicht auf jede Frau anzuwenden ist. Und die Nebenwirkungen der Pille oder wie die Pille überhaupt auf die Frau wirkt, sehr, sehr individuell. Ja. Aber ich behaupte sogar, dass ich manchen Frauen anmerke, mit Frauen, mit denen ich viel zu tun habe, dass sie die Pille nehmen oder nicht. Ich hatte eine Freundin und ich hatte auch mal eine Kollegin, die wirklich viel geweint haben, die bei jeder Gelegenheit in Tränen ausgebrochen sind. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, sag mal, kann es sein, dass du die Pille nimmst? Ja, wieso? Ich sag so, ja, weißt du, wie es ohne ist? So, ja, wieso? Ich sag, probier's mal aus. Also mir hat es total geholfen. Ich war gar nicht mehr so wahnsinnig überempfindsam irgendwie. Und von der Kollegin weiß ich es nicht, aber die eine Freundin, die sagt auch, seitdem sie die Pille nicht mehr nimmt, ist sie so viel cooler einfach. Was auch noch dazu kommt, ist, es mag auch mit am Alter liegen, das mag ich gar nicht irgendwie leugnen, aber ich mache mir auch seitdem viel weniger Gedanken darum, was andere Menschen über mich denken. Mir ist die Meinung anderer viel weniger wichtig. Und ich vermute einfach, dass durch diese absolute Östrogenbombe, die diese Pille ist, dass man einfach so überweiblich wird, dass alle weiblichen Eigenschaften, die man eh schon so mit sich rumträgt, auch noch, also total überhöht werden einfach. Und dann in einen Bereich gehen, der einfach nur noch total anstrengend für die Frau ist. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass aus diesem Grund Frauen vermehrt in Führungspositionen wären, wenn sie die Pille nicht nehmen würden. Weil sie dann einfach streitlustiger wären, sich weniger Gedanken darüber machen würden, was die Kollegen oder der Chef über sie denken, nicht mehr ständig irgendwie gemocht werden wollen würden und einfach tougher wären. Und ja, ich weiß nicht, ob es das braucht in unserer Gesellschaft, noch mehr Menschen mit Ellenbogenmentalität, aber ja, das ist meine steile These.
Die ist echt steil.
Ja, also mir ging es so. Ich bin seitdem im Job viel durchsetzungsfähiger geworden.
Aber vielleicht war das nur dein Entwicklungsprozess, genau, dass du einfach mit Ende 20 auch anders drauf warst.
Das habe ich ja auch dazu gesagt. Ich will nicht leugnen, dass es auch am Alter liegt. Aber es war schon sehr, sehr auffällig, wie schnell das ging, sobald die Hormone aus meinem Körper weg waren.
Ich denke auch, dass das nicht mehr die Pille nehmen schon ein Akt der Selbstbestimmung ist. Mhm. Also ich habe auch aufgehört, die Pille zu nehmen vor vielen Jahren. Und habe das als sehr, sehr positiv empfunden, weil ich habe auch die Pille genommen, seit ich ein junger Teenager war, weil ich so unglaublich starke Regelschmerzen hatte. Und der Arzt dann gesagt hat, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Das hat auch tatsächlich geholfen, das ist alles regelmäßiger, es ist nicht mehr so brutal gewesen. Ja, und dann habe ich eben, seit ich glaube ich 15 war, die Pille genommen, bis Ende 20 etwa. Und als ich sie abgesetzt hatte, hat man, mir ging es zumindest so, spürt man plötzlich seinen Körper wieder. Mhm. Also dieser ganze Zyklus, der ja vorher so reglementiert ist, den spürt man plötzlich. Und diese ganzen natürlichen Veränderungen im Körper, die der Körper so über den Zyklus im Endeffekt durchmacht, die spürt man plötzlich wieder. Und das war ganz wunderbar für mich.
Ja, klar, die Pille täuscht ja eigentlich nur einen Zyklus vor. Ja. Das ist ja gar kein echter Zyklus. Ja, ja, wenn du Pillepause machst, dann gibt es eine Abbruchblutung und keine echte Blutung. Und deswegen fällt die natürlich auch viel leichter aus und deswegen hat man dann auch weniger Schmerzen. Aber stellt euch vor, die Pille täuscht eine Schwangerschaft vor, eine Dauerschwangerschaft. Mhm. Und das kann doch keiner wollen, in diesem Zustand dauerhaft zu sein. Vor allem psychisch auch.
Nee. Also ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum so viele Frauen in meinem Bekanntenkreis die Pille nehmen. Vor allem auch welche, die Schwierigkeiten haben mit so, Depression ist ein zu großes Wort, aber mit Stimmungsschwankungen, da kann ich es erst recht nicht nachvollziehen, genau, warum sie sich das antun.
Ja.
Es war, also ich denke, das ist für viele Frauen wirklich ein Akt der Selbstbestimmung, einfach aufzuhören, die nicht mehr zu nehmen, sich nicht mehr diesem Druck auszusetzen. Mhm. Die Verhütung sei dann in Frauenhand, weil das ist sie nicht.
Ja. Aber ich habe auch mit Frauen gesprochen, jetzt vorab nochmal, die nicht unbedingt jung, also so Mitte, Ende 30. Und man ist ja nicht alleine, man verhütet ja, weil man zu zweit ist. Und die mir geschildert haben, für sie ist es eigentlich auch, die finden die Pille, die Hormone nicht toll. Aber für sie ist es natürlich ein Akt der Selbstbestimmung, die Pille zu nehmen, solange sich Männer vor Verhütung drücken. Also wenn Männer sich dem Problem nicht stellen und sagen, Kondom will ich aber nicht oder mach du mal, und man hat dann, ist dann nicht stark genug zu sagen, ja, dann lassen wir es halt, sondern man hat Gefühle, man hat Emotionen, man hat Leidenschaft. Es gibt Momente, wo man auch nicht mehr so super kontrolliert ist. Dann ist es ein Moment der Selbstermächtigung zu sagen, okay, es ist nicht optimal, aber ich habe mit den Hormonen, egal wie, ob ich die jetzt schlucke oder mir einsetzen lasse oder wie auch immer, habe ich den Moment der Selbstbestimmung zu sagen, okay, ich will jetzt kein Kind. Und damit schließe ich auch definitiv aus, dass ich kein Kind bekomme. Also ich finde, man sollte das nicht unterschätzen. Ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten auf die Diskussion so im letzten Jahr. Die Charlotte Roche hat auch dann geschrieben, lasst die Pille weg und ihr fühlt euren Körper nicht mehr. Und die Männer sollen jetzt auch mal ran oder so. Aber man muss eben auch die Realität anschauen. Und solange so viele Frauen erzählen, wenn sie Männer kennenlernen, dass die sich vor dem Thema Verhütung drücken und man da nicht immer sagen will, dann lasse ich es halt, es ist echt schwierig. Also es ist nicht so simpel, ne, finde ich. Es ist, wenn ich nicht schwanger werden will, ist es ein sicheres Mittel, es nicht zu werden. Und so auch aus der Historie raus, die kam ja 1960 in Amerika auf den Markt, war das natürlich für die Frauen schon ein wahnsinniger Akt der Selbstbefreiung und der Selbstbestimmung.
Also ich ja, würde es ist schon eine, auch sehen. Es ist ein Akt der Selbstbestimmung aus der Not heraus, meiner Meinung nach, weil damals die Strukturen noch so verkrustet waren, dass die Frauen ihre ähnlichen Pflichten nachkommen mussten, und die Kirche war ja dann auch noch viel größer damals, und das war einfach nur eine Not, also sie konnten ja nicht anders. Und was du erzählst von deinen Freundinnen, das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Also es ist das aller einfachste von der Welt, dem Typen ein Kondom drüber zu ziehen oder ihm zu sagen, dass er das tun soll.
Aber wenn er das nicht will oder
ja,
sich davor
drückt. Dann tut es mir wirklich leid. Bei aller Liebe und bei allen Gefühlen und Leidenschaft und vielleicht auch Alkoholeinfluss. Mir ist es das nicht wert, meinen Körper so mit Hormonen
vollzupumpen.
Das
muss man respektieren. Von daher finde ich, hat die Pille total ihre Berechtigung. Auch gerade wenn man sie historisch sieht, hat sie total ihre Berechtigung. Und ich finde es halt spannend, wenn man es abgleicht mit der Pille für den Mann, weil da habe ich jetzt ein bisschen drüber gelesen, weil ich da noch gar nichts drüber wusste, dass auch seit den 70er Jahren an der Pille für den Mann geforscht wird. Die WHO da auch mal an so einem 2009 mal Forschungsprojekt gestartet hat, von wegen Überbevölkerung, wäre es sinnvoll, wenn auch die Männer vielleicht was tun. Und dann hat man Probanden gehabt und dann waren es angeblich 10% der Probanden der Männer, an denen das Produkt schon getestet worden ist, die gesagt haben, boah, ich kriege jetzt aber Depressionen oder ich werde aber dick oder ich habe keinen Bock mehr auf
die
Sex.
Armen.
Und dann wurde dieses Projekt eingestellt und seitdem wird nicht mehr ernsthaft, kein Unternehmen der Pharmaindustrie forscht mehr ernsthaft über die Pille am Mann. Und das ist spannend, weil natürlich immer noch sozusagen einer der Forscher, das ist ein Deutscher, den finde ich sehr spannend, der bei dieser WHO-Studie dabei war, der hat gesagt, ja, die Leidensfähigkeit des Mannes, der meinte das ironisch, die ist eben nicht so hoch wie die der Frauen. Ja. Muss sie ja auch nicht sein, weil die Männer werden ja auch nicht schwanger. Die sehen die Notwendigkeit, die Frauen sehen das viel existenzieller. Das ist ein großer Unterschied und das finde ich sehr spannend.
Ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht dem Mann vertrauen, wenn er sagt, ich nehme die Pille, mach dir keine Sorgen, Baby. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Männer den Frauen vertrauen, wenn sie sagen, ich nehme die Pille. Ich habe einen Bekannten, der hatte einen 5-Night-Stand mit einer Frau und die hat gesagt, ich nehme die Pille, alles gut, und er hat ihr vertraut. Jetzt hat er einen kleinen Sohn schon seit mehreren Jahren.
Das finde ich auch krass.
Und er regt sich unglaublich darüber auf, dass diese Frau ihn angelogen hat. Ich denke mir so, Junge, du hättest das verhindern können.
Mitleid zeigen, ja,
ich habe da wirklich kein Mitleid.
Natürlich nicht. Das ist also Verhütung ist, natürlich gehst du in der Partnerschaft davon aus, dass sich dein Partner nicht belügt. Mhm. Das ist ja die Grundvoraussetzung für eine Partnerschaft, dass du davon ausgehst, wenn der sagt, er verhütet, dann tut er das auch oder sie. Aber ganz grundsätzlich ist jeder dafür selber verantwortlich. Und es ist schon so, auf der einen Seite, die Pille ist eine absolute Befreiung gewesen für die Frau, weil früher war es ja dann dennoch ihr Problem, wenn sie schwanger geworden ist. Natürlich war das oder ist es für viele Frauen auch eine Befreiung gewesen, aber es hat einen mit Beigeschmack. Es hat einen mit einem sehr faden Beigeschmack.
Ja, und ich finde, wenn je mehr Frauen sich weigern, die Pille zu nehmen, desto mehr wird die Gesellschaft dazu gezwungen, auch über die Pille am Mann zu forschen oder sogar eine Lösung zu finden. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man damit aufhört. Und es ist ja nicht nur das, es gibt ja noch so viel mehr. Ja, also die Pille killt ja zum Beispiel bei vielen Frauen, beim überwiegenden Teil der Frauen, die Libido. Und wenn ich mir überlege, ich habe die mit 15 angefangen, bis Ende 20 genommen, was ist mir vielleicht entgangen, ja, auf dem Gebiet? Und ich muss auch sagen, also kann auch wieder am Alter liegen, aber seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, spüre ich den Eisprung viel stärker und die Libido ist wirklich in die Höhe geschnellt. Und das ist ja auch eine Art von Lebensqualität für Frauen, ja.
Ja, abgesehen davon, dass das Thromboserisiko und Embolierisiko massiv erhöht. Also das ist ja lebensgefährlich quasi.
Ja.
Sich ab einem bestimmten Alter die Pille anzutun, wenn man dazu zum Beispiel noch raucht, das ist ja lebensgefährlich.
Mhm. Wenn ich mir überlege, dass ich sie mit 15 schon bekommen habe, wo ich eigentlich noch gar nicht fertig war, gar nicht fertig entwickelt war, ja. Und klar, ich bin einerseits dankbar, weil ich habe damals dann schon irgendwie ziemlich fiese Pickel bekommen. Und als ich dann die Pille genommen habe, hatte ich eine Porzellanhaut, ja, volles Haar. Natürlich ist es auch ein Schönheitsprodukt so. Und ich bilde mir auch ein, dass ich Frauen ansehen kann, ob sie die Pille nehmen oder nicht. Weil Frauen, die die Pille nehmen, haben eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Haut, volles Haar. Und Frauen, die die Pille nicht nehmen, das sieht man dann schon. Und bei mir ist es auch so, seitdem ich sie abgesetzt habe, habe ich nicht mehr eine Porzellan, also eine wunderschöne Haut. Ich habe jetzt schon zu kämpfen irgendwie, aber das ist es mir auch wert. Absolut wert.
Aber dann gehört es doch auch in die Diskussion eigentlich um diese weibliche Selbstoptimierung für mich.
Genau.
Weil ich weiß auch noch, Oberstufe oder vielleicht auch schon Mittelstufe, dass da Mädels erzählt haben, sie nehmen jetzt die Pille wegen der Haut zum Beispiel.
Mhm. Haben viele gemacht, ja. Wegen der Haut, genau.
Also das ist doch auch wieder dieses Bild, oder? Auch große Brüste, ne?
Ja.
So dralle Brüste oder so. Das ist doch auch dieses von außen aufgedrückte Bild, wie ich im besten Fall zu sein habe. Und dem kann ich wunderbar mit diesem Hormon entsprechen. Und dann ist aber auch wirklich die Frage, ich meine, die Ärzte haben eine Riesenverantwortung. Mhm. Die Eltern haben auch eine Riesenverantwortung, oder? Ich würde als Mutter einer Tochter niemals erlauben, dass die Pille nimmt, damit sie eine schönere Haut hat. Das würde ich nie erlauben. Was ist da mit den Müttern los gewesen eigentlich?
Das war selbstverständlich damals. Mein Vater ist auch noch Arzt. Der hat gesagt, hier, als ich meinen ersten Freund hatte, jetzt geht's los. Und das war ganz klar. Also die Angst meiner Eltern vor einer Schwangerschaft, vor einer ungewollten, war so, so viel größer als das Bewusstsein, was es mit mir macht. Ja.
Es hat viel auch mit Verfügbarkeit zu tun, ne? Das hat im Nachhinein für mich so diesen Nachgeschmack. Ich habe die erst mit 19 angefangen zu nehmen, war da auch noch relativ unerfahren und habe schon im Nachhinein das Gefühl, ich habe mich damit verfügbar gemacht. Mhm. Die Erwartung auf der anderen Seite war ganz klar, Spaß, ne? So Spaß miteinander, und ich war wunderbar verfügbar. Ich habe das aber nicht kritisch hinterfragt. Ich habe mich gut gefühlt. Mhm. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin eine gute Sexpartnerin, weil ich bin problemlos verfügbar. Mhm. Das hat viel mit dem gängigen Frauenbild zu tun. Und
der Mann muss sich da keine Gedanken machen. Ja,
ja, da gibt es, glaube ich, so eine ganz lustige Folge von den wilden 70ern. Kennt ihr die? Mhm. Das ist so eine Sitcom, die spielt in den 70er Jahren, und dann nimmt eine der Protagonistinnen die Pille. Und ihr Freund kriegt das so über die Ecke mit und hat dann fürchterliche Angst. Oh, sie nimmt die Pille, sie wird jetzt zur Schlampe. Und sie macht's jetzt mit jedem, weil sie nimmt ja jetzt die Pille. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. Das stimmt, ja.
Übel. Dabei ist doch eigentlich auch klar, dass eine Pille nur in einer Beziehung eine Rolle spielt mit einem vertrauten Sexualpartner. Weil es weiß doch jeder, dass
man
Geschlechtskrankheiten einfangen kann, wenn man einfach so irgendwie... Also Kondom ist eigentlich, ich finde Kondom wirklich die beste Verhütungsgeschichte.
Weil aber es beide ist sehr unsicher, du weißt das, es ist sehr unsicher.
Du kannst immer noch die Pille danach nehmen.
Ja. Und das ist eigentlich halt unsicher, weil es ein Anwenderfehler ist. Und ein Anwenderfehler ist es deswegen, weil es nicht oft genug benutzt wird, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch.
Also ich finde das eine tolle Sache. Beide sehen es, ja, beide sehen, dass es da ist und das und wissen danach, dass alles safe abgelaufen ist. Und wenn nicht, finde ich es auch inzwischen gut, dass die Pille danach inzwischen einfach so in der Apotheke verfügbar ist. Ich weiß noch, früher musste man erst zum Frauenarzt und dann hat man irgendwie ein Rezept bekommen und dann war das voll die Bombe. Also hat man Kopfschmerzen bekommen und Riesenbrüste und so, es war furchtbar. Und inzwischen geht man in die Apotheke und kann sich das einfach kaufen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Wobei die Kosten natürlich dann auch wieder bei uns hängen bleiben, außer man sagt dem Mann noch so, ey. Oder er kommt selber drauf zu sagen, ich bezahle die Hälfte. Habt ihr auch von der Nebenwirkung gehört mit dem Geruchssinn? Das finde ich ja total kurios. Also wenn du die Pille nimmst als Frau, dann wird deinem Körper ja eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Und dann hast du eine andere Partnerwahl. Weil wenn du schwangere Frau bist, dann willst du Familie um dich scharen, Leute, die dir möglichst ähnlich sind. Und dann findest du Männer attraktiv, die dir ähneln, von der Genetik her, vom Immunsystem her. Aber eigentlich ist es ja nicht der natürliche Verlauf, sondern eigentlich suchst du dir instinktiv immer Männer, die sich möglichst stark unterscheiden von deinem Genpool. Das macht man automatisch, um Erbkrankheiten zu vermeiden. So. Deswegen kann es wirklich sein, dass eine Frau die Pille nimmt und sich einen Partner sucht, den attraktiv findet. Und dann setzt sie die Pille ab und auf einmal findet sie den abstoßend.
Ja, das kann wirklich. Das habe ich in meinem Bekanntenkreis auch solche Geschichten schon gehört, dass welche die Pille abgesetzt haben und gesagt haben, sie haben sich dann getrennt, sie wussten nicht, was los ist, aber sie fanden den Partner nicht mehr attraktiv. Es war einfach vorbei. Und sie haben es auch auf die Pille geschoben.
Ja.
Und das glaube ich auch, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
Dramatisch ist es.
Dramatisch,
oder?
Das kann wirklich das komplette Leben beeinflussen. Ja. Stell dir vor, du nimmst die Pille, heiratest einen Typen und dann willst du Kinder mit dem, hast ein Haus schon mit dem vielleicht, hast dich total abhängig gemacht. Dann setzt du die Pille ab und dann findest du den widerwärtig.
Schrecklich.
Und dann sollst du ein Kind mit dem machen. Ja. Oh nein.
Wobei ich habe auch so ganz grundsätzlich über im Zuge der Pille über andere Verhütungsmethoden nachgedacht. Und ich finde, die sind für die Frau alle nicht sehr vorträglich. Mhm. Auch die Spirale finde ich zum Beispiel was total Brutales.
Es gibt keine Alternativen für mich zum
Kondom. Es gibt keine Alternativen,
gibt es nicht. Es gibt auch so eine tolle App jetzt, wo man irgendwie seinen Zyklus bestimmen lassen kann. Also die fruchtbaren, unfruchtbaren Tage. Aber diese App ist eine Datenkrake. Die will alles über mich wissen. Die will wissen, wie ich mich heute fühle. Wie groß meine Brüste sind. Also, Entschuldigung. Ja, ich meine, die sagen selber, die Entwicklerinnen dieser App sagen, sie tragen voll viel bei zur Forschung und so über den Zyklus der Frau und so, das sehe ich ein. Aber ich will denen nicht alles erzählen. Das finde ich schon echt ziemlich intim so.
Ja, es gibt ja auch Methoden, wo man jeden Morgen auf so ein Teststäbchen pinkelt. Das finde ich unfassbar umständlich. Mhm. Es gibt Methoden, wo man die Temperatur misst.
Ja, wo man morgens noch im Bett die Temperatur mit so einem Computer messen muss. Das ist alles so anstrengend.
Es ist sehr aufwendig, finde ich auch. Und alle, die ich kenne, die so verhütet haben, sind früher oder später dann schwanger geworden. Wobei, es gibt auch so Verhütung bis zu einem, es gibt zwei Arten von Verhütung, die nötig ist. Einmal so die Verhütung, die du machst, weil du definitiv kein Kind möchtest. Und dann gibt es die Verhütung, die du machst, weil du sagst, naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt sofort ein Kind, aber wenn es passiert, passiert's. Und das sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Also
seit ich irgendwann mal gesagt hatte mit meinem Freund zusammen, jetzt schauen wir halt mal, wie es läuft, so, ist Verhütung wieder ein ganz anderes Thema geworden, weil es dann irgendwie kein Thema mehr war. Dann checkt man halt so ungefähr ab, wann sind denn die fruchtbaren Tage, wann nicht, und dann kann man das schon organisieren. Aber wenn man wirklich sagt, man möchte das definitiv nicht, bist du eigentlich als Frau sehr verratzt. Ja. Und wenn du dann auch noch jemand bist, der nicht tough genug ist, und das verstehe ich auch, dass man nicht unbedingt immer tough genug ist, zu sagen, du Kondom oder gar nicht, dann ist man wirklich verratzt.
Ja.
Und hat man eigentlich keine andere Möglichkeit, als seinen eigenen Körper zu malträtieren.
Ja.
Das ist tragisch. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass Männer nicht dazu bereit sind.
Naja, wie viele Männer lassen sich sterilisieren? Also das finde ich auch ein Thema, das man besprechen sollte.
Aber ganz ehrlich, wenn der Mann sagt, nein, ich will nicht mit Kondom verhüten, was ist denn das für ein Mann? Willst du dann wirklich mit dem zusammen sein?
Nee, eigentlich natürlich nicht.
Also ich würde solche Frauen nie verurteilen dafür, nie.
Nee, das kann
man
auch nicht.
Weil ich meine, ich finde immer noch, also für mich hängt das Thema Verhütung damit zusammen, wie man überhaupt eine Beziehung führt, wenn es um Beziehung geht. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die immer noch, was heißt immer noch, die einfach, denen es schwerfällt, in einer Beziehung zu sagen, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Damit hängt dieses Thema Verhüten total zusammen.
Aber
und das ist, dann müssen wir doch dafür sorgen,
dass die Frauen stärker werden.
Ja, das ist jetzt der gesellschaftliche Generationenblick. Genau. Das ist dann irgendwann mal so, aber wir leben ja im Hier und Jetzt. Wir leben ja jetzt. Und das, der Mensch ist nicht schwarz oder weiß. Also ich bin jetzt nicht nur rational und sage, das kommt nicht in das. Und wenn der Mensch ansonsten klasse ist und ich den total toll finde, dann ist es was, wo ich es auch komisch fände, dann gleich zu sagen, ja, dann interessierst du mich nicht mehr.
Nein, das jetzt nicht, aber er soll sich mal Gedanken darüber machen, was er der Frau antut. Und will er eine Frau, die dann weniger Libido hat, die dann Stimmungsschwankungen hat, die vielleicht ständig weint oder dann auch zu zickig ist. Also ich muss mich bei all meinen Ex-Freunden entschuldigen, die ich vor 28 hatte, weil ich war echt anstrengend, ich war echt zickig. Und das schiebe ich auch auf die Pille, nicht nur auf mein Alter. Ich war auch eifersüchtig, viel eifersüchtiger.
Also ich hatte das ja nicht. Ich hatte weder weniger Libido noch sonst irgendwas. Ich habe das nicht gemerkt, null mit Pille. Also ich war da und ich kann das nicht bestätigen. So, bei mir war das nicht so. Und ich will ja nur sagen, ich habe Verständnis einfach. Auch mit Frauen, die sagen, gerade in dieser Kennenlernphase, natürlich ist es da nochmal besonders wichtig, letztlich Kondome zu nehmen. Schon klar. Aber ich würde niemanden verurteilen, der dann nicht so perfekt ist und sagt, nein, das ziehe ich jetzt durch. Und wenn der das nicht macht, dann mache ich das auch nicht. Ich glaube, so funktionieren Menschen einfach nicht. So simpel ist es nicht. Und deshalb, ich finde es furchtbar, was die Pille mit dem Körper machen kann. Aber sie ist gerade, wenn man auch in dritte Weltländer guckt, wenn man auf die Gesamtthematik guckt, immer noch ein wahnsinnig wichtiges Ding, das wir zum Glück haben. Zum Glück.
Ja, sie ist ein Mittel in einer patriarchalischen Gesellschaft für Frauen, unter zwar schlimmen Nebenwirkungen trotzdem sich selbst zu ermächtigen. Aber das Problem sind die patriarchalen Strukturen, meiner Meinung nach.
Ja, aber die lösen wir jetzt nicht auf, nicht heute. Und heute haben eben Frauen Verhütungsprobleme jetzt, die jungen Mädchen jetzt. Also ich finde den Ansatz zum Beispiel gut, dass man, irgendwer hat es geschrieben, ich glaube, Aufklärung ist jetzt ungefähr in der 6. Klasse ein Thema, dass man das später nochmal macht, dass man es vielleicht im Gymnasium, in der Oberstufe oder zum Ende der Schulzeit einfach nochmal macht und nochmal eben auch die Nebenwirkungen schildert, dass die Mädels dann bewusst zum Frauenarzt gehen können und sagen können, ich habe von den Nebenwirkungen gehört, jetzt erklären Sie mir das mal, wie schlimm ist das, was macht das wirklich mit meinem Körper, dass man selbstbestimmter auch entscheiden kann, ob man das nehmen will oder nicht.
Da sind wir jetzt beim nächsten Thema, Frauenärzte. Frauenärzte lieben die Pille, ist meine Erfahrung. Wie viele Frauenärzte mir immer und immer wieder die Pille andrehen wollten. Ich frage mich, was Frauenärzte daran verdienen oder was deren Auftrag ist, wirklich, weil egal, womit ich kam, so, oh, ich hab Menstruationsschmerzen, ich habe eine schlechte Haut, egal was, nehmen Sie die Pille, die Pille, Pille, Pille. Das ist wie so Antibiotika, ne? Also so Allheilmittel für alle Probleme. Und ich frage mich, was da los ist. Deswegen würde ich jungen Frauen nicht empfehlen, sich vom Frauenarzt beraten zu lassen, Entschuldigung, weil die total pro Pille sind.
Also das kann ich auch nicht bestätigen. Keiner meiner Frauenärzte war nur pro Pille. Mhm. Die haben mir immer auch Alternativen genannt.
Mhm. Auch Alternativen ohne Hormone?
Mit Hormonen. Natürlich, ja, ich weiß nicht, inwieweit wir über die Spirale so ausführlich gesprochen haben. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass mir das jemand reindrücken will.
Bei mir schon.
Für mich war nur der klare Gang damals, als ich so jung war. Für mich gab es selber keine Alternative, weil ich wollte nichts in mich reinsetzen lassen, das kann ich nicht, das finde ich total eklig, die Vorstellung. Und dann war für mich der Automatismus, okay, Sex, also Pille. Ich habe es nicht hinterfragt.
Mhm. Ja, aber wie auch.
Und deshalb finde ich, sollte man Mädels ermächtigen, ja, klüger mit dem Thema umzugehen.
Ja, genau.
Ich denke auch.
Da sind wir absolut d'accord.
Ja. Ich denke nämlich auch, dass die meisten das nicht hinterfragen. Auf der einen Seite hinterfragen die Mädchen nicht, was passiert da eigentlich mit mir? Und die Männer hinterfragen auch nicht, was passiert da mit meiner Partnerin. Weil ich glaube, wenn einem liebenden Partner bewusst wird, welches gesundheitliche Risiko das für seine Partnerin ist, bin ich mir nicht sicher, ob er dann vielleicht nicht doch die Unbequemlichkeit des Kondoms in Kauf nehmen würde. Mhm. Aber so ist es nicht. Mhm. Und wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, das nächste ist ja auch, dass es die Frau immer verfügbar macht. Und das ist natürlich sehr willkommen. Und du hast keine, ja, Ausrede mehr zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht, weil, wieso? Baby, du nimmst eine Pille.
Ja, man muss halt auch bei der Pille sehr diszipliniert sein als Frau, ne? Und man, wenn man irgendwie mal Magen-Darm hat oder sowas, dann wirkt die gleich nicht mehr. Also ich finde es auch wirklich viel verlangt, jeden Tag am besten noch um die gleiche Zeit eine Pille einzuwerfen. Ja. Und ich habe auch mal diesen Ring ausprobiert. Das war aber auch echt schwierig und ich muss sagen, da ist meine Laune wirklich so richtig in den Keller gegangen. Also der Ring ist dafür bekannt, dass er, ja, zu depressiven Verstimmungen führt, mehr als die Pille. Und das habe ich auch absolut gespürt. Also das war für mich dann auch keine Alternative. Aber den konnte man wenigstens, da musste man nicht dran denken, den konnte man einfach drin lassen. Also.
Ja, den Ring hatte ich auch mal, den fand ich immer noch besser als die Pille, aber ich fand es auch nicht optimal. Mhm. Und was aber mit der Pille noch hinzukommt, was du gesagt hast, Mama muss tierisch aufpassen, dass man die immer regelmäßig nimmt, dass man nicht sich übergibt, dass man nicht irgendwelche wechselwirkenden Medikamente nimmt. Was man auch erlebt, finde ich, ist, dass wenn mal sowas schief geht, wird der Frau sofort unterstellt, die hat das mit Absicht gemacht. Ja. Weil die hätte doch, die hat doch die Pille genommen und die wirkt doch. Und wenn es nicht wirkt.
Tropikinder.
Ja, genau. Ja. Dann, und das finde ich auch sehr unschön, muss ich sagen. Ja,
das stimmt. Und was übrigens noch dazu kommt, Thema Umweltbelastung. Also ich habe gelesen, dass die Hormone, die durch die Pilleneinnahme der Frauen ins Grundwasser gelangt, die Kläranlagen nicht rausfiltern können. Das heißt, unser Grundwasser ist mit weiblichen Hormonen belastet, das wissen wir ja auch alle. Und es gibt schon Anzeichen dafür, dass es zu Verweiblichungen führt. Dass es wirklich zu Verweiblichungen führt, ja. Wo ich mir dachte, naja, ist ja auch irgendwie lustig, wenn jetzt die Männer verweiblichen. So. Das ist vielleicht, tut unsere Gesellschaft vielleicht gar nicht so schlecht. Aber andererseits kann es natürlich nicht sein, ne?
Nee.
Also, was ist unsere Konklusion zu dem Thema? Ich denke, es ist wiederum, wie bei vielen unserer Episoden, ein Thema, dass wir in die Erziehung rein müssen, um die Strukturen zu verändern. Ich denke, dass die Männer sich mehr um dieses Thema kümmern müssen, damit Frauen eben nicht genötigt sind, die Pille zu nehmen.
Ja, ich fände es halt wichtig, dass man eben auch am Ende der Schulzeit einfach nochmal in die Klassen geht, in 9., 10. Klasse und einfach das Thema nochmal beleuchtet und auch den Schülern, die ja dann alle wahrscheinlich schon Beziehungen oder Freundschaften oder was auch immer haben, sagt, also, dass die Nebenwirkungen von der Pille auch den Jungs das nochmal eindringlich sagt und sie auch fragt, wollt ihr das? Ist das okay, wenn eure Freundin keine Libido mehr hat oder wenn sie sich schlecht fühlt? Was sagt ihr dazu, wenn man das diskutieren lässt? Ich denke, das könnte viel bringen, viel Bewusstsein schaffen.
Und Frauen müssen, Mädchen müssen dazu erzogen werden, stärker für sich einzustehen in Beziehungen, egal wie verliebt sie sind oder egal wie sehr sie eine gute Freundin sein wollen, sagen zu können, hey, bitte, bitte verwende ein Kondom. Es ist für beide Seiten einfach die bessere Alternative, als wenn ich mir hier die ganze Zeit Hormone reinpfeife. Abgesehen davon, dass es auch noch viele Geschlechtskrankheiten verhindert. Und es muss einfach viel mehr noch geforscht werden, damit der Mann auch verhüten kann.
Ja, die Pille für den Mann, die Forschung muss wirklich unbedingt weitergehen, finde ich. Fände ich super dringend.
Gut, dann haben wir noch unsere Kategorien. Unsere Kategorien mein feministischer Moment. Habt ihr da was? Ansonsten hätte ich nämlich was Lustiges. Ich habe neulich über Instagram gescrollt und dann kam eine Anzeige. Und zwar für ein Parfüm, ein politisches Parfüm namens Feminista. Und das hat mich natürlich interessiert. Und dann bin ich mal auf die Seite gegangen. Ja, und es gibt jetzt wahrlich ein Parfüm, das Feminista heißt. Es riecht nach Veilchen. Und es ist alles in Lila gehalten. Und ich habe mich erst gefragt, naja, toll, ist das jetzt so ein weiteres Kommerzding, irgendwie um den Feminismus zu kommerzialisieren, um damit Geld zu machen? Ich denke, es ist es auch, aber 15% des Nettoverkaufspreises gehen an Projekte, die zur Sichtbarkeit und Verbreitung feministischer Themen beitragen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde es mir jetzt trotzdem nicht kaufen. Ich würde es gerne mal riechen. Vielleicht gehe ich mal irgendwie in die Drogerie und lass es mir mal aufsprühen. Aber allein schon der Slogan, trage eine Überzeugung. Also ich weiß nicht, was sagt ihr dazu?
Ah, ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich finde immer so Sachen komisch, die sowas so kommerzialisieren. Auch wenn das vielleicht einem guten Zweck dienen kann, unter anderem. Aber mir ist sowas immer sehr suspekt, ehrlich gesagt.
Ich meine, die verdienen wahrscheinlich immer noch gut dran oder hoffen sich immer noch gut dran zu verdienen. Und für mich ist das eine ganz schäbige Kommerzialisierung einer Einstellung, was wirklich eine reine Einstellungssache ist. Es ist meine Überzeugung, etwas, wofür ich eintrete. Es hat nichts damit zu tun, wie ich rieche, was ich anhabe, wie ich mich schminke oder nicht schminke, sondern das ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen und ich finde es zynisch, echt.
Vor allem da ist es ja noch nicht mal sichtbar. Du gehst ja noch nicht mal durch die Gegend und die Leute sagen, oh, schau mal, die trägt Feminista. Sie tut A was für die Frauen und B ist die auch noch total die Taffe. Nee.
Sie riecht gut.
Ja. Nee, das ist es ja noch nicht mal, sondern das ist ja wirklich nur ja ein Duft.
Das erste politische Parfüm der Welt steht da, das den Kampf antritt, den umstrittenen und oft falsch verstandenen Ruf des Feminismus aufzuklären.
Also wir stinken gar nicht. Wir haben nicht Achselhaare
und stinken. Das wäre lustig, wenn das Parfüm stinken würde.
Genau.
Ein Duft, der für die Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Präferenz oder Herkunft eintritt.
Ja, schöne Marketing-Idee.
Ja, bin gespannt. Ich werd schon verfolgen, ob die Erfolg haben oder nicht. Und wenn ich weiß, wie es riecht, dann kann ich ja gucken, ob andere Frauen es auch tragen. Ja.
Ja, dann haben wir ja noch die Frau der Stunde.
Die Frau der Stunde. Ich habe dir das Interview gelesen in der Süddeutschen Zeitung mit Vive Albertin,
ja.
Eine Punkerin, also schon fast so alt wie meine Mutter, 4 Jahre jünger als meine Mutter, 1954 geboren. Sehr, sehr coole Frau, sehr starke Meinungen und sehr revolutionäre Meinungen. Sie ist wohl mit einer feministischen Mutter aufgewachsen, von der sie selber sagt, dass sie Männer wirklich gehasst hat. Sie selber hasst Männer nicht, aber sie hat sehr starke Meinungen. Wie hast du das Interview empfunden, Ute?
Ich war mir nicht sicher hinterher, was ich für ein Gefühl habe dazu. Also ich fand es stark, wie sie erzählt hat, dass das erste Cover, dass sie hatten, da waren die ja nackt und wie so Ureinwohnerinnen, also so, ne, die wirkten wie so Frauen aus dem, also so starke Kriegerinnen irgendwie. Und dass sie dafür sehr kritisiert worden sind, weil ihnen wieder vorgeworfen ist, dass sie sozusagen dieses Sexismus-Ding umdrehen und für sich benutzen, ne? Dass die Leute hinschauen und es kaufen, weil sie da irgendwie oben ohne drauf sind. Und sie gesagt hat, für sie war das ein totales Anliegen, sich hinzustellen, zu sagen, wir sind starke Frauen. Und das hat mir gut gefallen dann am Schluss, wo sie sagt, na ja, jetzt Beziehung, braucht man eine Beziehung überhaupt? Und
ja, da kam ich natürlich
auf den Gefühl, ist die jetzt vielleicht auch ein Stück verbittert oder enttäuscht? Oder was wählt sie wirklich frei, wenn sie das sagt? Und was?
Also Moment, da muss ich natürlich einhaken, weil es ist immer so ein allgemeines Vorteil, dass Frauen, die nicht in Beziehungen sind oder Feministinnen, die nicht in Beziehungen sind, verbittert sind und Männer hassen und keine Liebe mehr in ihr Leben lassen können und so. Also das weiß ich absolut von mir. Ich finde Beziehungen oder die Kleinfamilie an sich, ich stelle schon lange in Frage. Und sie sagt, ich glaube nicht einmal mehr, dass es in unserer Natur liegt, in einer Beziehung zu leben. Ich glaube, es ist total rückwärtsgewandt und es erschreckt mich, dass Leute erschrocken sind, wenn ich so rede. Die Beziehung ist ein Konstrukt. Aber alle setzen alles daran, diesem Konstrukt ihr Glück zu finden, weil es die Gesellschaft vormacht, in diesem Konstrukt und nur in diesem Konstrukt leben zu wollen. Und natürlich suggeriert sie, dass man, wenn man als Frau in eine Beziehung zu einem Mann geht, dass man sich dann abhängig macht und dann auch den männlichen Blick schon wieder viel mehr Beachtung schenkt. Ja. Aber ich sehe das auch so. Also sie sagt ja auch, in ein paar Jahrzehnten werden wir zurückblicken und uns fragen, warum haben wir eigentlich in Beziehungen gelebt? Und ich glaube das auch. Also ich lebe zwar seit neuestem auch wieder in einer Beziehung und merke, dass es so einfach ist, weil alle Leute es einfach so, also selbstverständlich wahrnehmen, dass es das Leben so viel einfacher macht, als Paar in die Welt zu gehen, weil alles günstiger wird zu zweit. Ja. Und ja, man zu zweit irgendwie ganz anders betrachtet wird als alleine und auch gesellschaftlich das viel, viel einfacher ist. Insofern lasse ich das gerade gerne zu, aber ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, in einer Beziehung zu leben oder dass Beziehungen sinnvolle Konstrukte sind. Auf jeden Fall coole Frau. Ich packe das Interview mal in die Shownotes, damit ihr euch das auch durchlesen könnt. Ich fand es sehr inspirierend und je nachdem, man kann sich daran reiben, aber ich fand es super, super interessant. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wir haben wieder viel geredet. Und ja, ich würde sagen, es gibt noch viel zu tun. Danke, Franzi. Du wirst das nächste Mal auch wieder dabei sein. Dann werden wir den feministischen Staffelstab übergeben. Und ja, danke, Ute.
Danke, Lisa.
Danke. Und ja, danke fürs Zuhören da draußen. Bitte abonniert uns, schreibt uns eine Bewertung. Wir würden uns sehr freuen.
Und schreibt uns Kommentare gerne.
Ja, und schreibt uns auch Anregungen, wenn ihr wollt, an redaktion@nordbayern.de. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.